Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Es sagen ja immer ganz viele so, ja, aber jetzt sei doch mal vernünftig und schalt doch mal den Verstand an. So. Das ist halt so genau das, wodurch wir geprägt wurden. Vernünftig zu sein, logisch, rational, immer eine Erklärung zu haben für etwas.
Ich habe das ganz, ganz viele Jahre gehabt, dass mein Kopf und mein Körper unabhängig voneinander existiert haben. Also für mich hat sich das immer angefühlt, als wenn mein Körper nicht wirklich da ist.
Wir sind ein Ganzes und wir müssen beides mitnehmen. Also auch unsere Logik und auch unsere Erfahrungen oder das, was wir zusammentragen können an Wissen, darf sich natürlich mischen mit dem, was in unserer Gefühlswelt los ist. Und daraus müssen wir irgendwann dann so ein Bild machen, wo wir sagen, okay, das ist für mich stimmig, das fühlt sich für mich gut an.
Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Heute begrüße ich zum dritten Mal die liebe Saskia Sommer, ihres Zeichens kurbelorientierte Elternbegleiterin, zu einem sehr spannenden Thema, nämlich, ich habe es genannt, Herz über Kopf, warum dein Körper oft mehr weiß als dein Verstand. Liebe Saskia, ich freue mich, in die dritte Runde mit dir zu gehen.
Hey, hallo Mareike. Ich freue mich auch total, dabei zu sein wieder und das dritte Mal hier. Und das Thema Herz über Kopf, da bin ich voll dabei. Freue ich mich schon drauf jetzt.
Ich glaube, das wird heute auch echt spannend, weil ich vor allem in den letzten Monaten immer wieder so Situationen hatte, wo ich einfach über meinen Körper hinweg getrampelt bin und am Ende dann mehr daran zu knabbern hatte, als wenn ich das gleich gemacht hätte.
Danach ist man immer schlauer, ne?
Danach ist man immer schlauer, genau. Aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, beziehungsweise viele von euch, die jetzt zuhören, werden sich da bestimmt auch wieder drin finden in manchen Situationen. Und ja, vielleicht hilft euch ja dann die Folge so ein bisschen dabei, in der Zukunft genauer hinzugucken, wenn es vielleicht an irgendeiner Ecke drückt oder zieht oder vielleicht der Herzschlag etwas schneller geht und so weiter. Das kann ganz hilfreich sein. Bevor wir ins Thema einsteigen, Saskia, stell dich doch mal für die, die dich noch nicht kennen, in ein paar Worten vor.
Ja, danke dir. Ich bin Saskia Sommer und ich bin 39 Jahre alt, habe zwei Kinder und lebe im Norden Deutschlands und bin körperorientierte Elternbegleitung. Das heißt, ich begleite Eltern auf ihrem Weg in ihre individuelle, intuitive Elternschaft und lade sie ein, mehr in ihrem Körper zu spüren, um mehr einfach sich selbst wahrzunehmen, die eigenen Grenzen und Bedürfnisse zu erkennen und damit dann auch festzustellen, was sind denn manchmal so Themen, die wir in unserer Elternschaft von früher mit uns rumtragen und die dann manchmal einfach schneller sind, als wir das eigentlich wollen. Also wenn wir ungewollt gemeckert oder geschimpft haben und uns dann fragen, wo kommt das eigentlich her? Genau diesen Dingen gehe ich mit meinen KlientInnen auf den Grund und wir erforschen die und finden damit einfach ein größeres Gespür im Körper und den Körper als, ja, als richtigen, echten Begleiter im Leben wahrzunehmen und nicht alles im Verstand und in der Logik lösen zu wollen, wo wir schon mitten in unserem Thema sind hier.
Mittendrin. Das Schöne ist, in den Gesprächen mit dir, du bringst so eine schöne Mischung mit. Du bist zum einen erfahrene Mutter, bist sehr erfahrene Tochter und bringst diesen fachlichen Background mit. Und dadurch finde ich, wir sind nie zu verkopft, also es ist nie zu wissenschaftlich bei uns, sondern ich finde, und das gefällt mir sehr, wir sind so im Austausch und so auch auf Augenhöhe. Und das ist, kann ich echt sagen, freue ich mich jedes Mal immer so einen Austausch unter Freundinnen, wenn ich mit dir eine Aufnahme mache.
Danke, da freue ich mich gerade total. Es geht runter wie Öl. Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben, geht mir ganz genauso.
Ja, und bei diesem Thema, das hattest du ja letztendlich so ein bisschen mit ins Spiel gebracht, da habe ich mich dann gleich wiedergefunden, weil ich das bei mir häufig selbst merke im Alltag. Ich denke mal, ich habe alles im Griff. Die Kinder gehen morgens aus dem Haus und dann mache ich Frühstück und dann setze ich mich an den Arbeitsplatz und dann arbeite ich hier. Nebenbei springe ich nochmal ganz kurz hoch in der Pinkelpause und starte den Staubsauger. Auf dem Rückweg wische ich noch schnell über den Tisch, dann setze ich mich wieder hin und dann plötzlich ist es 14.30 Uhr und ach, du hast ja vergessen, was zu trinken. Ah, ich habe irgendwie schon leicht Kopfschmerzen. Ach, komisch. Hm. Naja, gegessen. Ach, essen tust du dann einfach heute Abend mit den Kindern dann richtig. Und ja, Das Ende vom Lied ist eigentlich meistens, dass ich dann ab dem späten Nachmittag ja durchhänge. Also zum einen ist mir trieselig, also ich habe dann so ein bisschen so Kreislaufprobleme, ich habe Kopfschmerzen und ich bin unfassbar gereizt. Also ich bin dann ganz, ganz lärmempfindlich und ich habe das immer, ja genau, Punkt. Und ich habe dann immer gedacht, was ist das denn nur? Warum ist das denn so? Und abends hatte ich dann meistens auch noch Nackenschmerzen, mir brannten die Schultern. Naja, aber das habe ich dann halt ignoriert. Mhm. Viel zu oft. Ja. Bis ich dann eigentlich so in den letzten anderthalb Jahren, auch im Zuge des Podcasts, ein bisschen mehr gelernt habe, hinzugucken und mir diese Pausen zu nehmen. Das heißt immer, ach ja, Selbstfürsorge, nehmt euch mal zurück, atmet mal zwischendurch durch. Ja, ich habe dafür aber keine Zeit, ne? Weil ich möchte ja jetzt gerne noch die Buchhaltung vom Vormonat fertig machen. Und ja, dann wollte ich ja noch Rechnungen schreiben und dann wollte ich ja noch dies machen. Atmen kann ich auch noch in einer halben Stunde. Ja, die halbe Stunde wird dann meistens zu 3 Stunden, weil ja noch 5 andere Themen aufpoppen. Deswegen ist mir dieses Thema auch wirklich eine Herzensangelegenheit, weil wir da viel zu sehr und viel zu schnell reinschusseln.
Voll. Also das kann ich auch nur bestätigen und das geht mir, obwohl ich mich jetzt schon eine ganze Weile damit sehr intensiv auseinandersetze, auch immer mal wieder so. Also ich kenne die Momente mit, ich gehe noch schnell dahin, dann bin ich dort und habe zwischendurch 3 andere Sachen gemacht und weiß nicht mehr, was ich dort eigentlich machen wollte.
Ja, und die Quittung kriegst du am Ende, ne?
Ja,
die Quittung kriegst du am Ende, indem du dann mit Kopfschmerzen da sitzt oder dann total gereizt bist und dann genau, die Stimmung auch in der Familie kippt. Also ja, auch das merke ich. Nehmen wir mal das Beispiel von gestern. Ich habe das da nämlich auch so durchexerziert, als plötzlich eine Stunde, nachdem wir angekommen sind, die Stimmung gekippt war. Also ich kam aus einem Kurzurlaub mit meinen Kindern wieder und komme nach Hause. Alles war super, war ein wunderschöner Tag, es war alles toll. Und dann ging es ans Auspacken und die Kinder, die wollten spielen und ich wollte aber gerne auch noch eine Podcast-Folge vorbereiten und habe gedacht, ach nein, nur noch schnell die Koffer auspacken, Kinder macht mal mit und sie machten halt nicht mit. Und dann sah ich ja dann da noch das Geschirr stehen und dann wollte ich ja noch dieses machen und jenes machen. Mein Mann, dem ging es nicht gut, der war krank und ich merkte, wie ich immer mehr hochkochte. Und dann rebellierten die Kinder und ich und wir haben uns angefangen zu streiten. Irgendwann schaltete sich mein Mann ein, dann habe ich mich mit dem auch gezofft, weil irgendwas passiert ist, was mir nicht gepasst hat. Und dann habe ich mich, so nach einer Stunde war ich dann fertig mit allem, mit Meckern auch und mit Koffer auspacken und saß dann da und dachte mir, das ist ja krass. Es war die ganze Zeit harmonisch, 4 Tage lang, kein Streit, alles super. Wir haben uns gefreut auf zu Hause, wurden schön empfangen und trotzdem innerhalb von 16 Minuten war alles durch.
Kannst du sagen im Nachgang, was passiert ist in dir?
Ja, zum einen, ich habe mich kommuniziert und gesagt, lieber Joel, ich wünsche mir gerade das und das. Und ich hatte in meinem Kopf einen Plan und habe die Kinder nicht daran teilhaben lassen, habe auch nicht ihre Bedürfnisse gesehen, nämlich, dass sie nach 4 Tagen mit ihren Spielsachen vielleicht spielen wollen. Und weil es am nächsten Tag in die Schule geht, vielleicht erst recht deswegen noch ein bisschen abtauchen wollen und nicht wieder in die Verantwortung, Ranzen vorbereiten und so weiter. Ja, und ich habe nicht auf mich Rücksicht genommen, weil mir steckten 2 Stunden Autofahrt in den Knochen. Ich hätte es eigentlich gebraucht, mich mal hinzusetzen und den Tee zu trinken, Beine hochzulegen und den Koffer einfach später oder am nächsten Tag auszupacken. Aber ich hatte ja einen Plan, Saskia. Ich hatte einen Plan. Und ja, der Plan, der wollte erfüllt werden.
Hast du doch gemacht.
Habe ich gemacht, aber zu welchem Preis?
Ja,
ja, in dem wirklich, und das war wirklich krass, ich war die Ursache für diese miese Stimmung nach einer Stunde.
Das ist schon das größte Geschenk, was du dir gerade selbst machen konntest oder dir selber machen konntest gestern, genau das wahrzunehmen. Mhm. Weil da hast du einfach schon so viel Bewusstsein für diese Situation, dass das so passiert ist. Weil das passiert in uns allen und das ist ganz natürlich. Also es liegt in unserem Nervensystem begründet, dass das so ist. Und wir haben das alle. Und wenn wir uns dem aber bewusst werden, was da passiert und was in uns passiert und wo wir wissen, was uns eigentlich gut tut und wir es aber dann doch nicht tun, weil ja der Plan da ist, dann haben wir mit diesem Bewusstsein einen so großen Zugewinn, weil uns das fürs nächste Mal einfach neue Handlungsmöglichkeiten erschaffen kann. Im Sinne von, ah okay, jetzt komme ich wieder hier an, nehmen wir mal, es ist ungefähr eine ähnliche Situation. Ich komme wieder hier an und ich weiß, da passiert das in mir, ich habe meinen Plan, dann weiß ich heute, ah, okay, alles klar, das letzte Mal ist das und das passiert, ich kann da ja raus lernen und kann dann sagen, okay, was sind meine Handlungsmöglichkeiten, die ich jetzt habe? Wenn ich aber über den Punkt drüber bin, indem ich das bewusst wahrnehme, dass das gerade passiert, dann habe ich häufig nicht mehr dieses Fenster für diese Handlungsmöglichkeiten. Also dann bin ich nicht mehr kreativ und finde Lösungen. Dann bin ich einfach nur in meinem Stiefel und will meinen Plan durchsetzen, weil ich habe ja die Erwartungen und dieses und jenes. Und wenn ich da dann schon drinstecke und den Punkt verpasst habe, an dem ich das Bewusstsein erlangt habe, dann ist es super schwer, tatsächlich dann da auch rauszufinden, weil dann kommt immer mehr obendrauf und immer mehr und Emotionen und Traurigkeit und Wut und Enttäuschung und so weiter. Und wenn das dann einmal alles da ist, ja, dann passiert eben das, was bei euch dann wahrscheinlich passiert ist mit der Stimmung. Und umso mehr wir uns genau solche Situationen vor Augen halten, umso mehr wir da reintauchen und gucken, was ist da in meinem System gerade passiert, umso mehr haben wir die Möglichkeit, das in Zukunft anders zu machen. Weil dann kann dieses, ich spüre in mir drin, welche Körperreaktionen hier gerade sind. Und die können minimal sein. Also das muss nicht die große Nackenverspannung sein. Das kann auch nur so ein kleines Ziepen hinten in der rechten unteren Schulter sein. Wenn ich das schon spüre, so, oh, hier fängt es an, es zieht sich zusammen, dann habe ich diesen Moment, wo, hey, Bewusstsein, alles klar, es ist in meinen Gedanken angekommen, meine Körperreaktion. Und dann habe ich die Möglichkeit, Lösungen zu finden, die eben nicht zu diesem ja, finalen, dysregulierten Familiennervensystem führen, wo dann die Stimmung schlecht ist.
Ja, so wie du das auch gesagt hast, ich war dann so in meinem Kopf unterwegs, weil ich das ja so hatte, dass ich gar nicht mehr gehört habe, was eigentlich mein Körper braucht, nämlich diese kurze Pause und um sich zu erholen. Lass uns da mal einsteigen. Warum glauben wir denn tatsächlich, dass unser Verstand eigentlich alles kontrolliert? Weil es fühlt sich ja schon so an, als wenn wir alle mit dem Kopf unterwegs sind und gar nicht mehr so auf unser Bauchgefühl hören, weil das ist ja alles logisch zu erklären und das steckt ja alles sozusagen in unserem Kopf, alles akkurat hingelegt. Warum glauben wir das?
Warum glauben wir das? Also zum einen ist es ganz einfach, glaube ich, so, weil die Masse von uns hier in unserer Gesellschaft das nie anders gelernt hat. Also es gibt eben die rationalen, logischen Erklärungen, die wir selbst als Kinder bekommen haben, die so weitergetragen werden, wo Gefühle halt leider nicht immer eine große Rolle spielen. Also dann gibt es mal sowas wie Liebe und, also das sage ich jetzt so beiläufig, aber da spricht man irgendwie über Gefühle, aber im Großen und Ganzen sprechen wir nicht über die Gefühle, die wir so im Alltag haben. Also was haben wir für ein Gefühl, wenn ich jetzt die Spülmaschine ausräumen muss? Oder wenn ich jetzt mit meinen Kindern auf den Spielplatz gehen darf, was fühle ich dabei? Das haben wir einfach nicht, weil wir das nie gelernt haben und weil das auch einfach in den letzten Jahren viel mehr erforscht wurde, dass das eben ein großer Faktor ist in unserem Leben und dass wir unseren Körper nicht einfach abschalten können. Es sagen immer ganz viele so, ja, aber jetzt sei doch mal vernünftig und schalt doch mal den Verstand an. So. Das ist halt so genau das, wodurch wir geprägt wurden. Vernünftig zu sein, logisch, rational, immer eine Erklärung zu haben für etwas. Ein Gefühl, in unseren Augen ist es keine Erklärung für etwas. Mhm. Ja, was du fühlst, naja. Ich glaube, das ist nochmal auch ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also nicht, ich glaube, das ist. Kinder lernen von früh an, dass Jungs stark und hart sein müssen und nicht fühlen dürfen. Und Mädels sind halt eher die, ja, da ist das schon okay, wenn die auch mal fühlen, ne?
Aber nur bestimmte Gefühle.
Aber nur bestimmte Gefühle, genau. Da wollte ich jetzt auch gerade drauf hinaus. Nämlich, also sowas wie Wut, nehmen wir mal die klassische Wut, die ist halt leider immer in den Augen von vielen Menschen ja mit einer gewissen Problematik versehen. Und diese Problematik macht, dass wir Wut als schlechtes Gefühl einsortieren. Und ich würde mir wünschen, wenn wir Gefühle oder Emotionen gar nicht einsortieren würden in gut oder schlecht, weil es sind einfach Emotionen, die da sind, so, das ist Fakt. Und die können uns alle helfen, mit uns und der Welt besser klarzukommen. Mhm. Wenn ich weiß, was meine Wut ist und worauf ich eigentlich wütend bin und was da dahinter steckt, dann kann ich viel besser damit arbeiten, als wenn ich einfach nur so blind wütend bin. Und das wurde uns und vielen anderen Menschen eben aberkannt im Prinzip in der Kindheit. So, da ist ein Kind, das steht vor dir und ist wütend und schreit und lässt mal jetzt richtig die Sau raus. Dann wurde das relativ schnell versucht wegzumachen, also diese Wut. Die Wut war vielleicht auch für die Eltern einfach was Bedrohliches. Sie wussten nicht, was soll ich damit jetzt machen. Also was besser, die ist jetzt schnell weg. So. Und indem wir das wegmachen, diese Dinge, diese Emotionen, auch Angst, ist da auch so ein klassischer Fall von, wenn Kinder sagen, ich habe Angst vor XY, ach komm, das ist doch nicht so schlimm, kannst du doch machen. Jetzt hab dich mal nicht so. Das sind ja durchaus Sätze, die...
So schlimm ist das nicht?
Ja, genau, die wir auch heute noch hören. Also die sind ja immer noch nicht weg, obwohl der Stand der Forschung da viel weiter ist heute. Aber das darf sich halt einfach noch verteilen unter den Menschen. Und ich glaube, genau deshalb ist es, warum wir glauben, dass wir alles mit unserem Verstand ausmachen müssen. Also Gefühle sind nicht valide genug, um respektiert und als Meinung zu gelten. So, das ist so mein Gefühl. Und ja, das ist gerade für mich auch ein spannender Satz nochmal so, dieses Gefühle sind keine Meinung.
Ja.
So, und dafür braucht es eine logische Begründung. Und nicht nur, oh, bei mir fühlt sich das hier in der rechten oberen Schulter, fühlt sich das gerade so an, ist keine Begründung für irgendwas. Oder ich fühle da eine Enge oder eine Weite, wenn wir mal ins Positive gehen. Ja, das findet nicht so richtig statt und das ist dann damit nicht valide. Und dann landen wir wieder im Verstand, in unseren Gedanken, die all das lösen sollen, was uns im Alltag so entgegenprasselt.
Hat es auch so ein bisschen so seinen Ursprung darin, dass wir in der westlichen Welt alles versuchen, wissenschaftlich zu erklären?
Also ganz bestimmt, ganz sicher. Also Messbarkeit ist ja immer ein großes Thema. Und da muss man aber sagen, dass im Grunde genommen all das, worüber wir gerade gesprochen haben, das ist messbar. So. Das, was in unserem Körper passiert, ist messbar. Und ich hatte da neulich auch ein spannendes Gespräch zum Thema Objektivität. Und weil mir jemand sagte, ich brauche es immer objektiv. So, und dann habe ich so in mich selber reingehört und dachte so, ja, aber immer objektiv. Gibt es eigentlich was Objektives in der Welt? So,
nee.
Ist meine Frage, die kann man philosophisch sehr weit auseinandernehmen, das möchte ich jetzt hier nicht tun. Und dann habe ich aber zu ihm gesagt, ich sage, weißt du, weil es ging so um das Thema Gefühle, habe ich gesagt, aber weißt du, objektiv ist es messbar, dass wir reagieren mit unserem Körper und nicht nur mit unserem Kopf. So, also wo ich jetzt nicht den Körper vom Kopf wegnehmen will, aber das ist ja das, was wir oft tun. Wir denken, wir wollen irgendwas im Kopf lösen und nehmen unseren Körper nicht mit. Und ich stelle mir da manchmal vor, da rollen nur noch Köpfe auf der Straße rum, weil die Leute eben ihren Körper ja eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen und alles im Kopf machen wollen. Aber ganz viel passiert einfach in unserem Körper, ohne dass wir das steuern können. Also, dass das nicht passiert. Und das ist objektiv messbar. Denn du sagst irgendwas zu mir und ich spüre so, das macht mich jetzt nervös, die Frage. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Dann wird mein Herzschlag schneller. Und damit habe ich eine körperlich messbare Reaktion. Also das ist tatsächlich, wenn man wissenschaftlich drauf gucken will, ist das sehr valide. Natürlich ist es nachher eine Ausprägung, wie beschreibe ich meine Angst, wie beschreibe ich meine Wut, wie beschreibe ich das Körpergefühl. Das ist natürlich sehr individuell und für jeden anders und da steckt überall was anderes dahinter. Aber die körperlichen Reaktionen, dass ich flacher atme, dass mein Herz rast, dass ich vielleicht anfange zu zittern und solche Dinge, das sind körperlich messbare Reaktionen auf Dinge, die im Außen passieren. Und da haben wir eigentlich einen Teil der wissenschaftlichen Basis dafür.
Was glaubst du, was dann der Grund ist, weswegen uns das häufig abgesprochen wird? Wenn ein Kind sagt, ich habe Angst vor dem und der Sache, ich bin wütend. Warum wird das dann in Abrede gestellt? Warum wird das dann in Zweifel gezogen? Ja, so schlimm ist das doch gar nicht.
Ich glaube, da gibt es zwei Dinge. Also einmal das, was ich vorhin schon erwähnt habe, diesen ganzen Faktor, den ich jetzt nicht nochmal komplett aufrolle. Aber dieses, ja, unsere Gesellschaft ist halt, akzeptiert das irgendwie. Die Akzeptanz in unserer Gesellschaft ist dafür nicht groß genug, weil wir das nicht gelernt haben, weil wir nicht genügend darüber wissen. Und dann gibt es einen zweiten Faktor und das sind wir selbst. Also wenn ich das Beispiel nehme, was du gerade genommen hast, dass das Kind zum Beispiel sagt, ich habe Angst vor XY, ich nehme jetzt mal, ich habe Angst vor Spinnen. So, und dann eruiere ich für mich, okay, habe ich Angst vor Spinnen? Nö. Mir sind Spinnen total wurscht, ich kann die anfassen, ich kann die raustragen, kann ich übrigens nicht, aber würde ich gerne tun. Aber wenn ich zum Beispiel so eine Person bin, die keine Angst davor hat, dann sage ich wahrscheinlich meinem Kind eher, ach, ist doch gar nicht so schlimm, brauchst keine Angst davor haben. Das heißt, es ist mein eigenes Empfinden, meine eigene Gefühlswelt, die ich anfange zu projizieren an der Stelle. Und das ist so ein bisschen das, was irgendwie ja gefährlich ist, weil wir damit nicht mehr validieren können, was ist beim anderen wirklich los. Und das ist dieses Absprechen von Gefühlen. Wir gehen, glaube ich, an vielen Stellen viel zu sehr von uns selbst aus. Einmal, was haben wir für Erfahrungen mit dem Thema? Wie sind wir geprägt? Ja. Wurde uns zum Beispiel immer gesagt, hab dich doch nicht so und ach, das brauchen wir nicht und Wut, das ist eh nicht das Richtige hier. Also komm, wir lenken nicht mal schnell ab und wir spielen eine Runde Fußball. Hast du das immer so erfahren, dann ist dein erster Impuls wahrscheinlich genau dasselbe auch mit deinem Kind zu tun. Und das ist was, was ganz normal ist, weil wir es eben gelernt haben und weil sich das in unserem Körper, in unserem Nervensystem einfach so festgesetzt hat. Denn wenn wir da mal hingucken, dann ist unser Körper voll mit Nerven, Billionen Nerven, die da verknüpft sind zu einzelnen neuronalen Netzwerken, so nennt man die. Also verschiedenste Nerven sind miteinander zu Netzwerken verknüpft. Und ein Netzwerk könnte man jetzt auch sagen, das ist die und die Erfahrung. So. Und das hat sich halt in mir abgespeichert. Und wenn jetzt meinem Kind das passiert, dann kommt bei mir sofort, ach, alles klar, ich habe ja hier ein Netzwerk dafür. Das aktiviere ich jetzt mal und ich reagiere eben so, wie das das Netzwerk vorgibt. Und dann reagiere ich aber nicht mehr so richtig aus meinem Erwachsenen-Ich heraus, sondern ich reagiere aus dem, was ich früher erfahren habe oder was ich vor 2 Jahren erfahren habe. Also es muss auch nicht immer in der frühen Kindheit liegen. Das können alle möglichen Erfahrungen sein, die man macht, die speichern sich alle in Form von neuronalen Netzwerken in unserem System ab. Und dann reagieren wir eben so, wie dieses Netzwerk reagiert. Und das führt am Ende dazu, dass wir dann nicht sehen, was in der Person mir gegenüber. Und da ist es eben egal, ob das ein Kind ist, was gerade Angst hat, oder ob es eine andere erwachsene Person in meiner Beziehung ist, also mein Partner, meine Partnerin, oder ob es mein Chef ist oder mein Arbeitskollege oder wer auch immer. Das ist dann irgendwie egal. Ich projiziere halt meine Sachen damit rein. Und dadurch validiere ich nicht das Gefühl des Gegenübers. Und damit passiert es halt dann, dass wir in diesen Verstand auch ein Stück weit rutschen, weil wir versuchen dann, das zu erklären mit der Erfahrung, die wir gemacht haben. Die aber für die gegenüberliegende Person in dem Moment überhaupt nicht relevant ist.
Ich hatte in Vorbereitung der Folge so ein paar Zahlen gesehen, dass nur 5% im Bewussten stattfinden und 95% eigentlich im Unbewussten. Ist das tatsächlich auch so, dass meinetwegen, ich stehe vorm Eisregal und ich weiß noch nicht, was ich für eine Eiskugel möchte, dass mein Körper das aber schon längst weiß?
Das ist ein super Beispiel mit dem Eisregal, wo man das ausprobieren kann. Also wenn wir mal direkt in die Praxis reinspringen, zu sagen, okay, ich gehe mal davon aus, seit Wochen denke ich, oh, ich möchte unbedingt Mango-Eis essen. Und dann stehe ich vor der Theke da im Supermarkt und da steht endlich Mango-Eis. Und ich denke so, yeah, cool, endlich Mango-Eis. Pack das in den Korb hinein, fahre nach Hause, pack das Mango-Eis aus und denke so, oh, eigentlich hätte ich jetzt Bock auf Kirsche. So, oder auf Stracciatella, was auch immer. Und wir können das üben, auf unseren Körper zu hören, beim Einkaufen zum Beispiel. Ich stehe da und ich sage, oh, ich habe Lust auf Eis. Kann ich vielleicht mal überprüfen, wo spüre ich diese Lust? Also was macht mein Körper? Also ist mein Brustkorb ganz weit oder ist es so ein Kribbeln in mir, was einfach Lust auf Eis macht? Und dann kann ich sagen, okay, alles klar, Mango. Dann nehme ich mir Mango vor und dann gucke ich mal, ja, was macht mein Körper? So, geht er eher ein bisschen nach vorne? Ist er eher ein bisschen so in der Aktivierung? Oder geht er eher ein bisschen zurück? Und nee, dann kann ich da herausfinden, also das ist so ein Ja-Nein-Test.
Kinesiologische Tests sozusagen.
Ja, sowas kann man ausprobieren. Ne? Also da kann man mal so ein bisschen mit sich rumspielen einfach, um mehr Körperbewusstsein zu haben. Das ist so ein Mini-Ding, was man ausprobieren kann. Und dann stehe ich da und mein Verstand sagt aber, ach, ich will ja seit Wochen Mango-Eis. Und jetzt stehe ich aber da und im Hier und Jetzt, in diesem Moment, würde ich eigentlich lieber Schoko essen. Aber ich finde es nicht raus, weil ich bleibe im Verstand. Ich bleibe in meinem Plan, den du eingangs erwähnt hast. Mein Plan war, es muss Mango-Eis sein. Aber es könnte ja jetzt auch theoretisch sein, oh Mensch, kann ich ja mal reinspüren. das ist jetzt was, was ich auch nicht jeden Tag mache, dass ich durch den Supermarkt laufe und bei jedem Produkt denke, ja, nein, ja, nein. Manches brauche ich auch einfach oder brauchen andere Familienmitglieder. Aber zum Beispiel in der Eisdiele, wenn ich da vorm Eis stehe, dann, ja, das ist eigentlich so ein Klassiker. Mhm. Also wenn ich nicht diesen Vorsatz habe von, dann entscheidet mein Körper. Das entscheidet nicht mein Verstand in dem Moment. Das ist, wo habe ich Lust drauf? Was ist das, was mir ein gutes Gefühl danach gibt? So. Und wenn ich halt zum Beispiel überhaupt gar kein Zitroneneis mag, ja, dann würde ich mir nie ein Zitroneneis in dem Moment aussuchen, weil macht mir ein blödes Gefühl im Nachgang. Und das ist am Ende eine unbewusste Entscheidung, die wir treffen, eben demnach, was ich gerne mag in dem Falle. Und es ist richtig, es gibt Studien dazu, die belegen, dass halt im Körper, es gibt da so Schwankungen zwischen 92% und 95% der Vorgänge tatsächlich im Unbewussten ablaufen. Und das ist dann in unserem autonomen Nervensystem begründet. Und da liegen halt so Sachen wie unser Herzschlag oder unser Atem. Das passiert ja einfach so. Also wir sind ja schon ein Wunderwerk auch. Denn ich muss nicht morgens aufstehen und sagen, Saskia, Herz an, Atem los. So, sondern es passiert einfach immer, weil klar, wenn der aus wäre über Nacht, wäre es eh vorbei. Aber also das passiert halt in unserem Körper und durch gewisse Reize von außen verändern sich diese Dinge. Und darauf kann ich hören. Und dann ist es so, dass wenn wir in unserem Körper gucken, werden ja Informationen transportiert. So, also ich fühle irgendwas und das wird an mein Gehirn transportiert und dort zu Informationen verwertet, zu meinen Gedanken. So, oh, eigentlich habe ich viel mehr Lust auf Schokoeis. So, und dann gibt es aber auch umgekehrt. Ich habe einen Gedanken und kann spüren im Körper, was ist dazu los. Und diese Prozesse hat man auch ein bisschen auseinandergenommen und hat mal geguckt, was ist eigentlich mehr. Und man hat herausgefunden, dass 80% aller Prozesse von unten nach oben gehen. Das heißt, die Informationen werden von meinem Körper an mein Gehirn transportiert und dort in Gedanken, in meinen Verstand umgewandelt. Und nur 20% passieren von, ach, okay, ich möchte jetzt das machen und gehen dann nach unten quasi in meinen Körper und lösen dort etwas aus. Und das ist super spannend, dass einfach viel mehr, also dass die 80% in unserem Körper stattfinden und dann in unseren Verstand gelangen und sich dort erst zu Gedanken und Worten formen können. Und das ist so dieser Punkt, mein Körper weiß es eigentlich oft früher, bevor ich Worte dafür habe. Und das kann man halt üben und da noch viel, viel mehr hinhören und hinschauen. Und das kann ein echter, krasser Zugewinn für den Alltag sein und eigentlich für alles im Leben, für jede Situation.
Was sind denn so klassische Gewohnheiten oder so automatische Reaktionen, die wir im Alltag haben, wo sich eigentlich so, na, so die Macht des Unbewussten zeigt?
Also im Elternkontext ist es für mich sehr häufig so dieses Thema Meckern und Schimpfen, was uns danach dazu führt, dass wir denken so, oh, warum habe ich jetzt eigentlich gemeckert und geschimpft und es hat Ärger gegeben und ich mache mir vielleicht Schuldgefühle, weil ich wollte es ja eigentlich besser machen und ich wollte das doch gar nicht. Das hat eine Riesenmacht an Unbewusstem, weil einfach auch in meinen Augen Kinder einfach krass die Sachen aus uns herausholen. Und wenn ich meckere und schimpfe, dann weiß ich, okay, hier gibt's was, was mich scheinbar sehr beschäftigt, was meistens aber nichts direkt mit meinem Kind zu tun hat in dem Moment, sondern eher eine Erinnerung an etwas ist von früher oder etwas, das habe ich doch schon immer so gemacht, das haben wir in unserem System. Ich habe da gerade die Tage eine Erfahrung geteilt, bei Instagram war das, da ging es ums Essen. Also wir essen zum Beispiel sehr häufig zusammen in der Familie, also wenn alle da sind. Und den einen Tag war es dann so, dass meine Tochter kam und sagte so, oh, kann ich in meinem Zimmer essen? Und das war neu. Das war neu für mein System. Und ich habe gemerkt so, oh nee, warum will denn das jetzt? Warum möchte sie jetzt in ihrem Zimmer essen, wenn sie das jetzt immer so macht? Und ich habe direkt so eine Angst verspürt. Und auch dieses, oh, möchte ich, dass sie in ihrem Zimmer ist? Und lalala und lalala und lululu. Und sie isst ja nicht mit uns. Und das habe ich aber in dem Moment sehr schnell festgestellt. Ich habe sehr schnell gemerkt, so, ah, okay, das sind meine Themen, die da aufkommen. Ich sehe aber nicht, was ihr Thema ist. Ich sehe nicht, was ist eigentlich gerade ihr Punkt. Warum möchte sie das? So, und jetzt hätte ich natürlich die eine Sache machen können, hätte sagen können, ach komm, es wäre doch so schön, wenn du mit uns isst. Können wir nicht gemeinsam essen? Und dann hätte ich sie überzeugt. Und was passiert wäre, wäre entweder sie wäre total wütend geworden oder sie hätte gesagt, na gut, okay, dann esse ich mit euch. So, hätte sich halt dann angepasst in der Situation. Habe ich aber nicht gemacht. Also ich habe sie nicht überzeugt. Ich habe dann gesagt so, habe versucht herauszufinden, warum sie das möchte, weil das einfach dann für mich irgendwie wichtig war, weil ja in mir all diese alten Geschichten aufploppten. Und dann stellte sich halt heraus, dass sie einfach gerade ihre Ruhe brauchte, dass sie keine Lust hatte auf Quatschen mit uns und dass sie einfach in ihrem Zimmer für sich sein wollte. So. Und dann dachte ich so, ah ja, wie cool, voll gut, dass sie einfach gesehen hat, wo ist ihre Grenze, wo ist ihr Bedürfnis, was sie jetzt gerade hat und das auch aktiv eingefordert hat. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mach. So, und dann haben wir zu dritt gegessen. Mein Mann kam kurz danach und sagte so, ach, wo ist sie denn? Und dann habe ich ihm das gesagt und ich habe in ihm gespürt, es war sehr ähnlich. So. Und wir haben dann später auch nochmal drüber gesprochen und es war eben auch genau so.
Und du so, habe ich schon alles gefühlt, ich erkläre es dir später.
Ja, das passiert ja alles in Sekundenbruchteilen. Aber es ist so wertvoll, in diesen kleinen Momenten genau das zu erkennen. Ja. Weil was in mir natürlich auch kam, war sowas wie, und eigentlich denke ich manchmal, ich habe das nicht mehr, aber es sitzt so tief, dieses, ah, ich muss doch jetzt konsequent bleiben. Also, nee, sie muss schon mit am Tisch essen, weil wir machen das ja immer so. Und das stimmt gar nicht, wir machen das nicht immer so. Aber das kam in dem Moment so auf. Und wenn ich halt ihr jetzt gesagt hätte, komm, iss doch hier mit, dann hätte ich halt in dem Fall volles Programm ihre Grenze übertrampelt, ihr Bedürfnis nicht gesehen und hätte uns in eine Situation gebracht, die niemandem gut getan hätte. Mhm. Und ich hatte auch diesen Gedanken, als sie das fragte, ja, wenn sie das jetzt immer macht, also wenn wir dann immer alleine essen sollen. Und das ist ein Gedanke, den wir als Eltern gerade sehr häufig haben. Wenn ein Kind mal was Neues fragt, tendieren wir dazu, Nein zu sagen, weil wir glauben, das ist dann immer so. Ja. Und ich habe schon so oft festgestellt, dass das nicht so ist. Und trotzdem hatte ich diesen Gedanken in dem Moment. Und Überraschung, es ist schon ein paar Wochen her, meistens isst sie mit uns gemeinsam, weil sie es gerne mag und weil wir einfach gemeinsam gerne essen auch. Mhm. Und manchmal zieht sie sich aber zurück. Und das ist ja auch am Ende so ein bisschen Lebensentwicklung. Also da sind wir jetzt sehr bei den Kindern, aber sehr Lebensentwicklung und kommt natürlich auch mehr dieses Bedürfnis, sich abzugrenzen und auch eine Pause zu haben. Und ich bin froh, wenn ich mein Kind dabei unterstützen kann, dass es genau diese Pausen haben darf und sich nicht dann an uns anpassen muss. Weil wenn ich spüre, oh, ich kann gerade nicht mit allen essen, dann gucke ich auch, spreche mit meinem Mann, ich sage, du, ich kann gerade nicht, kannst du heute mit den Kindern essen? Ich würde gerne noch das und das machen und dann einigen wir uns. Also wir machen das genauso und wer wäre ich denn, wenn ich das meinem Kind an der Stelle dann nicht zugestehe?
Ja.
So, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschwiffen, aber ich hoffe, dieses Beispiel macht so ein bisschen deutlich, was in uns passiert, einfach voller Automatismus und voll im Unbewussten. Und wenn wir das ins Bewusste holen, dann haben wir die Chance, anders zu reagieren und andere Handlungsmöglichkeiten, kreativer zu werden einfach.
Ich fand das total gut, diesen Ausflug in diese Richtung, weil ich das genauso auch empfinde. Es ist wie ein Gewitter, was dann losgeht im Kopf und die ganze Information sich dann zusammenstellen, warum ich das jetzt gerade nicht möchte. Also bei mir wären es auch genau die gleichen Punkte gewesen. Oh Gott, das bleibt dann für immer. Und warum und überhaupt? Und ich hätte auch, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch gemacht hast, ich hätte auch erklärt, was meine Bedenken sind. Warum ich sozusagen nachfrage und was da meine Bedenken sind, nämlich, ja, dass du das dann vielleicht immer machen möchtest und wir essen das so gerne zusammen und können dann uns immer austauschen und dass du dich zurückziehst und wir den Kontakt nicht zu dir haben und so weiter. Ich hätte das dann noch wahrscheinlich noch so erklärt, also das mache ich auch in anderen Situationen, wo ich da merke, da ist so eine Unruhe und eigentlich will ich, auch wie du, gleich im Prinzip eigentlich Nein sagen. Und dann fahre ich zurück und erkläre dann, ja, schau mal, das sind gerade so meine Bedenken und das ist gerade bei mir los in meinem Kopf und so weiter.
Genau, also das kann man natürlich machen. Ich habe es in dem Moment nicht getan. Mhm. Ich habe einfach nur herausgefunden, was ist ihr Punkt gewesen in der Sache, also warum wollte sie es? Und das hat mir an der Stelle ausgereicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das in dem Moment erklären muss. Und gleichzeitig habe ich diese Situationen aber, wo ich Dinge eben so erkläre. Also wenn es schwierigere Themen sind oder wenn ich bei einer Sache irgendwie so ein bisschen nachbohre oder so, wenn ich versuchen will zu ergründen, warum es ihr gerade so geht oder was sie gerade hat oder er oder wie auch immer, dann erkläre ich sehr häufig auch, warum ich das gerade mache. Also dann versuche ich zu sagen, okay, pass auf, meine Gedanken sind die und die oder mein Gefühl dazu ist das und das. Wie ist denn das für dich? An der Stelle gerade war es einfach eine relativ schnelle Sache. Und auch jetzt im Nachgang denke ich, das Fass hätte ich da an der Stelle nicht aufgemacht. Ich glaube, das wäre dann eher so ein Ding gewesen, wenn das öfter passiert wäre, dann hätte ich vielleicht da nochmal mehr drüber gesprochen und hätte dann nochmal geguckt, okay, was ist denn das und wie können wir da einfach eine gute Lösung für alle finden und so, dass sie sich nicht in ihren Grenzen verletzt fühlt. Genau. Aber ja, also das ist situationsabhängig, würde ich sagen. Also für mich ist das sehr situationsabhängig.
Ich überlege gerade, das ist, glaube ich, auch eine schöne Übung für die, die da gerade jetzt zuhören, sich vielleicht mal eine Situation überlegen, vielleicht die immer wieder mal aufkommt, sei es jetzt irgendwie mit Kollegen oder im Supermarkt oder mit dem Nachbarn oder so, wo man immer wieder merkt, okay, da wird man schnell sauer oder man fühlt sich danach irgendwie wie ausgelaugt nach einem Telefonat mit einer Freundin oder mit einem Bekannten oder Familienmitglied oder wie auch immer. Überlegt euch doch mal so eine Situation und geht da mal rein und guckt da mal genauer hin und überlegt mal, was könnte da die Ursache eigentlich sein? Beispiel, es gibt manchmal Menschen, mit denen ich telefoniere und danach habe ich so das Bedürfnis, eigentlich mich zu schütteln. Mich zu schütteln, eigentlich auch entweder mich auszupowern oder duschen zu gehen, weil ich so den Eindruck habe, ich bin so übersät mit so negativer Energie, mit so einem ganz unangenehmen Gefühl. Also ich fühle mich dann teilweise richtig runtergezogen, kraftlos und so weiter. Und dann habe ich angefangen, weil das immer wieder die gleiche Person war, habe ich dann gedacht, okay, jetzt, das ist doch komisch und habe da mal genauer hingeguckt, bis ich gemerkt habe, was da so für Themen einfach drin waren. Nämlich, und das waren teilweise nur subtile Sachen, also wenn es nur das Gespräch war über die Arbeit, die ja bei der anderen Person so schrecklich war oder einen Streit mit dem Partner. Und das hat mich aber so runtergezogen. Da hatte ich teilweise schon im Gespräch so gemerkt, ich war so unruhig. Ich habe dann nebenbei aufs Handy geguckt und irgendwo rumgescrollt. Also als wenn ich mich versucht habe, dem Ganzen zu entziehen. Und das fand ich total spannend, dass ich gemerkt habe, okay, eigentlich tut dir dieser Kontakt gerade gar nicht gut. Ich habe den Kontakt aber nicht abgebrochen, sondern ich habe dann im Gespräch das mal angesprochen, dass ich teilweise aus dem Gespräch rausgehe und bin dann total K.O. und irgendwie erschöpft.
Das ist passiert.
Als erstes warst du ein bisschen irritiert und dann auch, oh Gott, es tut mir leid und ich wollte das ja gar nicht. Ich habe gedacht, wir können darüber reden. Ich sage so, darum geht es gar nicht. Es ist schön, dass wir darüber reden können. Nur ich habe für mich gemerkt, dass es mir manchmal nicht gut tut, weil das in so eine Intensität kommt. Ich stehe teilweise daneben, ich bin ja hilflos, ich kann ja gar nichts in dieser Situation ausrichten. Ja. Und ja, jetzt könnte ich auch sagen, okay, dann ich halte dann einfach den Raum. Aber wenn ich selber schon im Alltag wahnsinnig viele andere Themen habe, die ich bearbeite und so weiter, und soll dann noch den Raum halten für jemanden, der mit seinem persönlichen intensiven Problem zu mir kommt. Ganz ehrlich, also ich bin wirklich gut, aber manchmal schaffe ich es auch nicht. Und das ist auch okay, ja.
Absolut. Und wir können andere auch nur dann gut halten, wenn wir selbst gut gehalten sind.
Genau, und da bin ich leider ein bisschen nachlässig, was das angeht, dass ich viel zu sehr mich oftmals übergehe und für alle anderen da bin. Und wenn es dann um mich geht, bin ich nicht mehr in der Lage dazu, weil ich gar keine Kraft mehr habe. Aber das ist ein schönes Experiment, da mal reinzugucken.
Also man kann da reingucken und vielleicht dieses Reingucken fällt, glaube ich, den Menschen häufig schwer. So, jetzt sagt die, ich soll mir so eine Situation nehmen und ich soll da mal reingehen. Ja, was heißt denn das so? Was helfen kann, ist tatsächlich zu schreiben und sich fünfmal warum zu fragen. Das ist so eine kleine Brücke, um tiefer zu kommen. Also wir nehmen die Situation, du telefonierst mit der Person, du fühlst dich danach ausgelaugt und du fragst warum. So, dann ist die erste Antwort sehr an der Oberfläche und du sagst ja, weil das immer negative Themen sind, die mich anstrengen und so weiter und so fort. Und dann fragst du, warum strengt dich das denn so an? Und so gehst du immer tiefer und beim letzten Warum hast du eine ganz andere Antwort als die, die ganz oben ist. Und mit dieser Antwort kann man dem etwas näher kommen, was halt wirklich tatsächlich das Thema dahinter sein kann. Und auch immer sehr zu gucken, dann nicht nur im Verstand zu suchen, sondern auch wirklich zu spüren und zu fühlen, so wenn ich mit demjenigen dann telefoniere, dann fühlt sich das in mir so und so an. Und dann habe ich hier im Hals ein Kloß. Das ist zum Beispiel eine spannende Sache. Habe ich selber ein Kloß im Hals? Warum habe ich ein Kloß im Hals? Ach, weil mich das an eine Situation erinnert, die ich mal erlebt habe. Und ach, das ist die Situation. Und dann kommt diese Situation vielleicht in dem Moment auch auf und wir spüren wieder diesen Kloß im Hals. Und also dann kommen wir diesem eigentlichen Ursprung ein bisschen näher. Und das kann ein bisschen helfen dabei, dieses, wie kann ich in eine Situation reingehen? Und wenn ich das dann aufschreibe oder eine Sprachnachricht mir selber schicke und immer wieder warum beantworte, dann kann das tatsächlich helfen, da tiefer zu kommen.
Stichwort Körpersignale.
Ja.
Also unser Körper versucht ja, mit wehenden Fahnen auf sich aufmerksam zu machen, wenn irgendwas ist, was vielleicht nicht ganz so gut ist für uns. Mhm. Was sind denn so diese typischen, lass uns mal wirklich mal bei den Basics anfangen, die typischen Reaktionen auf Stress oder wenn man auch emotional überfordert ist?
Also ganz typisches Herzrasen. Es ist der flache Atem, also wir atmen nicht mehr tief. Es sind Muskelverspannungen. Und das sind nicht Muskelverspannungen, wo ich sage, die sind jetzt schon seit Wochen und die tun mir richtig weh, sondern also ich achte sehr auf das, was in meinem Körper passiert. Und wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern oder meiner Familie zusammen bin und ich merke so ein bisschen so, oh, meine Schultern gehen immer höher. So. Also das ist so, ah, okay. Oder mein Gegenüber sitzt so am Tisch mit hochgezogenen Schultern. Dann merke ich, das was macht was mit mir. Und das kann eben eine Kleinigkeit sein. Und dann merke ich, ah, okay, wenn ich dieses Bewusstsein habe, kann ich meine Schultern wieder runterbringen und kann da einfach eine Entspannung schaffen. Also es kann so eine kurzfristige Muskelanspannung sein. Habe ich die immer, also habe ich die halt auf Dauer, dann kann die natürlich zu einer richtig argen Verspannung werden und dann kann das natürlich auch zu Schmerzen führen. Ne? Also ich wache morgens mit Nackenverspannungen auf etc. Genau, es kann sowas sein wie, ich befinde mich in einer unangenehmen Situation, mich kritisiert vielleicht jemand oder in der Diskussionsrunde, ich bin dran, als Nächste was zu sagen, weil wir machen hier reihum und ich bin die Nächste, dass ich so zittrig werde, also diese innere Unruhe zu haben, die sich dann teilweise auch nach außen trägt. Also das sind so ganz klassische Sachen, auf die man immer achten kann und da eben gucken kann, okay, wie geht mein Atem gerade? Wie ist mein Herzschlag gerade? Und das aber auch einfach erstmal nur wahrzunehmen und zu beobachten, ohne zu bewerten, oh, ich habe jetzt aber ein schnelles Herz, das ist schlecht. So, da wollen wir nicht hin. Sondern eher so, ah, okay, ich habe jetzt, mein Herz wird immer schneller. Was will mir das sagen? Also neugierig zu forschen an diesen Stellen, wenn ich merke, ah, da ist was in meinem Körper. Und nicht zu sagen, oh Gott, das ist ganz furchtbar und das muss weg. So, sondern es anzunehmen und hinzugucken und wirklich diesen Erforschergeist zu wecken und zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, warum ist denn das so? Warum ist das gerade so? Wie sind hier die Umstände?
Ich habe das gestern in einem Gespräch zu meinem Mann gesagt. Ich wünschte, ich hätte das Wissen, was ich jetzt habe und auch so wie, also alles, was damit zusammenhängt mit Körperbewusstsein, mit, ja, im Prinzip darauf achten, was bei einem passiert. Ich wünschte, ich hätte das schon bei meinem letzten Arbeitgeber gehabt. Also das hätte ich ein ums andere Mal, ich glaube, ich wäre anders rausgegangen. Ich glaube, es wäre anders verlaufen, weil Stichwort emotionale Überforderung, bei mir waren es dann häufig die Tränen, dass ich total hektisch wurde und dass ich immer so kurz vorm Weinen war. Und mich brauchte dann nur einer meiner Kollegen oder Kolleginnen anzugucken und zu sagen, alles okay?
Und dann
war bei mir alles zu spät, weil da so viel Spannung drin war. Jetzt weiß ich das. Das ist halt wirklich, ich merke es wirklich, wenn ich auch morgens aufwache oder in der Arbeit und merke plötzlich, ich werde total flatterig und unruhig und schiebe meine Blätter nach links und rechts und noch schnell das und noch schnell das. Und dann spüre ich das. Dann habe ich mittlerweile so dieses Wissen darüber und das Gespür, mich in dem Moment mal rauszunehmen. Und rauszunehmen bedeutet für mich dann, dass ich mich einfach nur in meinem Stuhl zurücklehne, tief durchatme. Und teilweise schüttle ich mich einfach mal so wie so ein Hund.
Mhm. Die machen das ja auch aus einem Grund.
Genau, die machen das ja auch aus einem Grund. Mhm. Und dann, das habe ich mir angewöhnt, sage ich mittlerweile laut zu mir, okay, Mareike, was ist denn gerade los? Also Gott sei Dank sitze ich alleine im Büro. Ich kriege da keiner mit. Aber ich wünschte, ich hätte das alles irgendwie früher schon gewusst. Das hätte einiges einfacher gemacht, nicht so schmerzhaft. Es hätte wahrscheinlich auch oftmals meine Grenzen bewahrt, über die drüber hinweggetrampelt wurden.
Witzigerweise, das mit dem Arbeitgeber, hatte ich neulich auch so einen Gedanken. War ein früherer, sehr früher Arbeitgeber. Aber da hatte ich einen ähnlichen Gedanken und dachte so, wow, was ich da so erlebt habe, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht mit dem Wissen, was ich heute habe. Und ich hätte das nicht einfach so ertragen, so in Anführungsstrichen. Und nichtsdestotrotz würde ich jetzt an der Stelle mal so ganz platt sagen, besser spät als nie.
Dann wäre ich nicht hier.
Wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns und also ich habe das auch schon mal so für mich formuliert und dachte, oh Mensch, wenn ich das schon früher gewusst hätte. Aber ich weiß es im Hier und Jetzt und ich kann im Hier und Jetzt anders reagieren und ich kann jetzt andere Dinge machen. Also auf deine Frage im Podcast und jetzt kann ich reagieren. Und das ist so cool und das macht mich so handlungsfähig und so eigenverantwortlich, dass es einfach ein Riesengeschenk ist. Und deswegen feier es einfach, dass es da ist.
Definitiv. Deswegen ist es ja auch nicht mehr und jetzt als Fragezeichen, sondern das Ausrufezeichen.
Stimmt, das habe ich gerade eben, als ich das gesagt habe, habe ich unten auf den Namen da geguckt und habe gemerkt, da ist kein Fragezeichen mehr.
Nein, da ist kein Fragezeichen mehr. Einfach, weil ich es mittlerweile, glaube ich, gerafft habe. Aber erzähl mal, warum ist das so? Warum ignorieren wir diese Signale, wenn ich immer wieder Kopfschmerzen habe nach einem Arbeitstag, immer wieder, ich kenne das manchmal auch so, dann brennt das zwischen den Nacken, zwischen den Schulterblättern.
Wie viele Nacken hast du?
Keine Ahnung, ich habe ganz viele Nacken, ganz, ganz viele.
Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Nicht so gut.
Warum ist das so, dass wir einfach ganz häufig diese Signale ignorieren? Also ich stelle jetzt mal einfach mal in den Raum, wir merken, dass da irgendwas ist, aber wir gehen drüber hinweg. Ist es dann Ignoranz? Ist es, wir wollen dem Ganzen keine Aufmerksamkeit geben? Wird schon weggehen? Warum?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedensten Sachen, würde ich sagen. Der eine Punkt ist die gesellschaftliche Runde vom Anfang, also was ich da schon erwähnt habe, dass es einfach nicht so akzeptiert ist. Ich glaube, ganz viel liegt da auch in der Medizin begründet, denn schon vor so vielen Jahren war es Descartes, der gesagt hat, der Mensch ist eine Maschine. Und das hat so dieses Denken in uns produziert von, okay, ich bin eine Maschine und wenn in mir etwas kaputt ist, gehe ich irgendwo hin und werde dort repariert. So, das ist ja so das, was wir heute auch immer noch machen. So, jetzt habe ich Rückenschmerzen, was mache ich? Ich gehe zum Arzt. Der Arzt, klassische Schulmedizin, der sagt, okay, der fragt vielleicht, haben Sie viel Stress, dann sorgen Sie für Ausgleich und dann gibt es aber auch den Punkt, dass es eben Medikamente gibt, die schnell Abhilfe schaffen. Und häufig wollen wir ja gerne schnell Abhilfe haben. Und ich kann das auch verstehen, aber wir gehen dabei nicht die Ursache der Sache an. Sondern es ist halt so dieses Reparaturdenken. Und das Reparaturdenken hat einen Vorteil. Das ist nämlich einfach leicht. So, ich muss nicht selber aktiv werden. Ich muss nicht selber Verantwortung übernehmen. Ich muss nicht selber hingehen und zu gucken, was ist eigentlich mit mir los und was läuft eigentlich in meinem Leben schief? Sondern ich kann einfach weitermachen wie immer. Zwischendurch gehe ich mal in die Werkstatt, lass mich reparieren und dann ist alles wieder fein für eine gewisse Zeit und dann kommt es wieder und so weiter. Und in meinen Augen oder ja auch in anderen Augen aktivieren wir viel zu wenig das, was in uns steckt. Also diese Selbstheilungskräfte, die wir haben und das, was wir nutzen können. Wir wollen schnell eine einfache Lösung. Das hat natürlich auch mit sozialem Druck zu tun, muss man ja sagen. Also gerade auch Eltern zum Beispiel, die häufig einfach zwischen allen möglichen Dingen hin und her gerissen sind. Da ist der Job, da sind vielleicht noch zu pflegende Großeltern, also deren Eltern. Dann sind da die Kinder, die müssen abgeholt werden, zur Kita gebracht werden, mit denen muss Hausaufgaben gemacht werden und. Und der eigene Job kommt auch noch dazu. So, dass man manchmal das Gefühl hat, man hat ja gar keine Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil das braucht halt vielleicht ein bisschen länger und es braucht ein bisschen mehr Zeit, da hinzugucken. Und manchmal glaube ich auch, dass das, also es hat was mit Gewohnheit zu tun. Wir kennen das eben so. Mhm. Also wir wissen, wir haben Schmerzen, wir gehen zum Arzt. So, das haben wir halt so gelernt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, bitte alle Leute, geht nicht mehr zum Arzt, wenn ihr Schmerzen habt. Ne? Also darum geht es nicht. Aber einfach auch an anderen Punkten zu gucken. Also mal versuchen zu erforschen, wo kommt denn das eigentlich her? Und da kann man sich ja auch andere Unterstützung für suchen. Also es gibt ja Menschen, die sich mit solchen Themen sehr intensiv auseinandersetzen. Und das kommt ja auch mehr und mehr. Also dass allein sowas wie Osteopathie oder Chiropraktik oder was auch immer doch mehr und mehr ein Ansehen bekommt, wo die Menschen wissen so, okay. Aber auch da ist immer wieder diese Gefahr von, ich übernehme nicht selbst die Verantwortung, sondern ich gehe dorthin und lasse mich reparieren. Und das ist halt viel, viel einfacher, als selber zu sagen, okay, ich habe die und die Verspannungen, was kann ich selber tun? Das ist anstrengend und das ist neu für mein System. Und alles, was neu für mein System ist, also da spreche ich von meinem Nervensystem, macht erstmal Angst.
Das ist auch unbequem, weil dann geht es ja vielleicht dann auch auf die Psyche und dann müsstest du ja genau hingucken.
Voll.
Was ist denn da vielleicht irgendwie bei dir los, dass das halt immer wieder kommt, dass du immer wieder in diese gleichen Konflikte gerätst oder Situationen? Genau. Und es ist mega anstrengend.
Ja.
Es tut echt weh.
Ja.
Es ist manchmal sehr unschön, was man da für Dinge sieht und erlebt und plötzlich auch reflektiert, auch aus der Vergangenheit. Ja, also das kann 2, 3, 10 Jahre sein, das kann aber auch bis in die Kindheit und in die frühen Kindheitsjahre gehen. Und das kann Angst machen.
Genau.
Es führt zu Veränderung. Und das ist ja auch nochmal das, es kann Dinge verändern, es kann das eigene Fühlen gegenüber Menschen verändern.
Mhm. Damit könnte sich zwangsläufig das Leben verändern.
Exakt.
Und das ist so, oh nein, oh nein.
Genau.
Und da schreit das Nervensystem ganz, ganz laut Alarm und sagt, nee, Veränderung? Wollen wir nicht. Wir wollen das, was immer schön da war, weil da fühlen wir uns sicher. Denn darum geht es im Prinzip, wenn wir uns das Nervensystem angucken, dann ist die höchste Priorität, ist, dass wir Sicherheit im System haben. Also dass unsere Nerven so in Anführungsstrichen austariert sind, dass wir Sicherheit empfinden. Und empfinden wir keine Sicherheit, bedeutet das automatisch eine Gefahr, eine Bedrohung. Und die möchte unser System nicht.
Mhm.
Und dann kommen diese Ängste und alles und es ist halt dann leider so viel einfacher, in diesen Dynamiken, in diesen Prozessen zu bleiben, in denen man war und sich immer wieder zu reparieren oder immer wieder dieselben Konflikte und. Ist halt tatsächlich einfacher, als genauer hinzuschauen, weil die Angst vor dem, was vielleicht darunter liegen könnte, unbewusst wahrscheinlich doch irgendwie da ist. So zu merken, ach, mit meinem Partner bin ich jetzt seit 25 Jahren zusammen. Ich merke aber, da gibt es irgendwas und immer wieder der gleiche Konflikt. Aber ich traue mich nicht, dahin zu gucken, weil was würde denn dann passieren? Und das ist halt dann die Bedrohung. Und deswegen bleiben halt viele in ihren Dynamiken einfach stecken. Egal ob Beziehungs- oder was auch immer, zwischenmenschliche Dynamiken und aber auch in ihren körperlichen Dingen. Und dann kommt halt vielleicht auch noch dazu, dass von außen ja doch viel auf uns einprasselt. Also die Welt hat sich ja auch ein Stück weit, muss man ja sagen, verändert. Also wir haben immer schneller Nachrichten, wir haben immer schneller alle Informationen, was so in der Welt los ist. Das müssen wir alles überhaupt erstmal verarbeiten. Soziale Medien, wir sind ständig ganz anders gefordert. Da haben wir ja schon mal eine Folge zu gemacht, Social Media. Und das alles führt dazu, dass wir dann halt an manchen Stellen einfach faul sein wollen. Und das ist auch okay. So, es ist verständlich. Aber es liegt halt viel darin, wenn wir dann doch hingucken. Aber ja, es kann Angst machen, es kann anstrengend sein, es kann unbequem sein und es kann einfach doof sein.
Ja. Ich habe da zwei Punkte. Ich überlege gerade, was ich vorab bringe. Vielleicht vorab das eine, was mir noch gekommen ist. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen, der zuhört, auch so. Ich habe das ganz, ganz viele Jahre gehabt. Seit einem Vierteljahr verändert sich das, dass mein Kopf und mein Körper unabhängig voneinander existiert haben. Also für mich hat sich das immer angefühlt, als wenn mein Körper nicht wirklich da ist.
Mhm.
Also ich sehe ihn, ich bin ja jetzt nicht ohne Körper unterwegs, aber es fühlt sich nicht so an.
Das ist dann so mein Bild, dieses, da rollen nur die Köpfe auf der Straße.
Exakt, genau, mein Kopf rollte mit. Also es fühlte sich nicht so an, dass mein Körper bewusst zu mir gehört, sondern der war einfach nur Mittel zum Zweck. Der war einfach Werkzeug, damit mein Kopf irgendwo drauf sitzt. Und eigentlich steuere ja ich nur mit meinem Kopf alles. Und ich glaube, so geht es, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen, dass diese Verbindung gar nicht besteht zwischen Kopf und allem, was sozusagen ab Hals abwärts geht. Woran das liegt, also ich glaube, da kommen wir jetzt von Hundert ins Tausendste. Ich glaube schon, dass es sehr viel daran liegt auch, wie man gelernt hat oder wie einem begegnet wurde, wenn es um Gefühle ging und ob man dann irgendwann gesagt, okay, dann vergrabe ich mal die Gefühle jetzt. Jetzt gehe ich lieber nur in meinen Verstand, weil meine Gefühle werden ja sowieso nicht gesehen und sind sowieso nicht unbedingt relevant, das, was ich fühle. Es sei denn, es sind gute Gefühle, aber dann bitte auch nicht so viel.
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt, dass wir unseren Körper gar nicht wirklich respektieren. Ja, und so wie du sagst, wir gehen dann halt in die Werkstatt, wenn er dann mal Mucken macht. Und ansonsten halten wir uns lieber in den Publiken. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Kopf vom Körper ausmacht. 20%, halten wir uns nur in diesen 20% auf. Oder?
20. Ungefähr, ja. Ja, total. Ich bin da voll bei dir. Und ich würde sagen, bei mir war das früher genauso. Also ich habe das nicht wahrgenommen. Und dabei ist mein Körper ein Körper, der Leben kreieren kann, der ein neues Leben kreieren kann. Und gerade der weibliche Körper, der auch monatlich einfach da immer wieder so einen Prozess durchläuft, womit ich nicht jetzt den weiblichen Körper anders bewerten möchte als den männlichen, ne? Also, aber da ist ja einfach der Prozess ein anderer im Monat. Aber allein, dass wir Kinder gebären können, also und dass ja auch das männliche und weibliche Körper gemeinsam das erschaffen können und wir das einfach gar nicht richtig wahrnehmen. So.
Ja, richtig.
Schon verrückt?
Ganz genau.
So. Das, ja. Also ja, wir denken, ist so das Normalste, dann ist es geboren und alle sagen, oh, es ist ein kleines Wunder. Und dann denke ich, ja, es ist ein kleines Wunder. Also unser Körper ist zu so krassen Sachen in der Lage. Also auch in Gefahrensituationen, unser Nervensystem, wenn es eben in diese Reaktionen verfällt, in diese immer wieder gleichen Reaktionen, will es uns ja schützen. Also das macht es ja nicht, um uns zu ärgern, so, sondern es macht es, um uns zu schützen und um uns ja, da zu halten, wo wir sind. Und das ist okay. Und unsere Aufgabe ist es im Prinzip, den Verstand und den Körper gemeinsam zu nehmen. Bei mir war das irgendwann mal so ein Punkt, wo ich festgestellt habe, alle sagen immer, schalt den Verstand aus. So, und dann habe ich immer gedacht, ah, okay, ich schalte den Verstand aus, ich fühle ganz viel im Körper. Und dann irgendwann habe ich mal so gedacht, hey, das ist doch auch Murks. So, ich kann doch jetzt nicht meinen Verstand ausschalten, weil der ist doch auch da. Und dann habe ich so gedacht, ah, wie krass. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn viele so von dem Fühlen sprechen, dass der Kopf dann keine Rolle mehr spielt. Und dann denke ich so, nee, das stimmt ja nicht. Ich kann Dinge in meinem Gesicht fühlen, ich kann Dinge in meiner Nase fühlen, ich kann Dinge in meinem Hirn fühlen, in meinen Ohren. Und das ist alles mein Kopf. Und dann habe ich so gedacht, wir haben nur einen Körper. Und da drin ist Kopf und da ist Körper. Aber wenn wir darüber sprechen, passiert häufig irgendwie, dass im Hals ist eine Linie und alles, was drüber ist, ist der Kopf. Und alles, was drunter ist, ist der Körper. Und ich denke so, nein, wir sind der Körper. So, wir sind ein Ganzes und wir müssen beides mitnehmen. Also auch unsere Logik und auch unsere Erfahrungen oder das, was wir zusammentragen können an Wissen, darf sich natürlich mischen mit dem, was in unserer Gefühlswelt los ist. Und daraus müssen wir irgendwann dann so ein Bild machen, wo wir sagen, okay, das ist für mich stimmig, das fühlt sich für mich gut an.
Welche Rolle spielt bei unserem Nervensystem eigentlich der Vagusnerv? Ich glaube, das ist noch etwas, das kennen wenige Leute. Ich glaube, es kommt immer mehr. Aber welche Rolle spielt denn der Vagusnerv beim Bewussten bzw. beim Unbewussten? Und vor allem, vielleicht mal für die, die es noch nicht wissen, was hat es damit auf sich mit dem Vagusnerv?
Also der Vagusnerv ist nicht, wie wir uns ihn vorstellen, einfach ein Nerv, der von A nach B geht, sondern es ist ein Nervengeflecht, was in unserem Körper vorhanden ist. Und er liegt in unserem parasympathischen Nervensystem, nennt man das. Also es gibt das sympathische Nervensystem, das ist das, was eher so für Aktivierung zuständig ist. Und das parasympathische Nervensystem ist eher für Beruhigung, Entspannung, Schlaf, mal chillen zuständig und genau. Und das ist dieser Vagusnerv, das parasympathische Nervensystem. Und darin haben wir zum Beispiel den ventralen Part. Das ist so alles, was mit, ach, ich fühle mich sicher und ich fühle mich entspannt und ich kann gut im Sozialen sein, also in sozialen Kontakten sein. Und es ist jetzt völlig entspannt, wenn wir hier miteinander sprechen, dann ist mein Vagusnerv gut, so wie er sein soll. Und dann gibt es den dorsalen Zweig, nennt man den, das ist der dorsale Vagus. Und der ist eher so für diese Immobilisierung zuständig, also tatsächlich für Schlaf, für Entspannung, für Tiefenentspannung. Und da ist halt die Herausforderung für uns, einfach immer eine gute Balance zu finden in diesen Nervengeflechten und was da gerade los ist und was da für eine Aktivierung oder Nicht-Aktivierung stattfindet. Und das sympathische Nervensystem, was ich gerade erwähnt habe, das ist das, was so für Aktivierung da ist. Also einmal für diese Kampf- und Fluchtenergie, die wir manchmal haben und aber gleichzeitig auch für sportliche Aktivitäten, für Tanzen, für viel Freude, dann ist so der Sympathikus. Und wenn der Sympathikus aber in so eine Kampf- oder Fluchtenergie kommt, dann hilft uns die Stimulierung des Vagusnerv auf der anderen Seite einfach aus dieser Energie wieder rauszufinden und wieder in unsere innere Balance zu finden. Und deswegen ist der halt einfach so ein großes Ding gerade, worüber auch wirklich super viele Menschen sprechen. Und es geht immer darum, ja, nutze den Vagusnerv, um dich besser zu entspannen. Und da ist auch wirklich super viel dran. Ja, und da gibt es halt verschiedenste Übungen, die man zum Beispiel machen kann, um den Vagusnerv zu stimulieren und um mehr Ruhe ins System zu bringen. Also so eine Ohrmassage zum Beispiel, weil der hier oben ist, unter anderem. Und wenn man eine Ohrmassage durchführt, dann gibt es auch konkrete Anleitungen, wie man das machen kann, dann ist das so, dass das sehr positiv auf den Vagusnerv wirkt und damit zu einer tieferen Entspannung führen kann und uns halt aus diesen Stressreaktionen mehr rausholen kann. Und deswegen hat der so eine große Bedeutung.
Zieht das sich eigentlich von Kopf bis Fuß? Also ich hatte immer den Vagusnerv immer hier hinten im Nacken verortet. Wenn du jetzt sagst, am Ohr.
Der startet oben in unserem Hirn und zieht sich dann nach unten. Und jetzt wird es ein bisschen komplexer. Ich versuche das mal einfach zu erklären. Mhm. Also der umschlingt tatsächlich sehr viel und geht bis in die Bauchregion hinein. Mhm. Und legt sich dort halt auch um die Organe drumherum. Und alles, was so für, so sagt man mit dem aktuellen Stand der Forschung, alles, was für den Part zuständig ist, was so mit sozialem Kontaktsystem zu tun hat, liegt zum Beispiel im Rahmen dort, wo die Organe oberhalb des Zwerchfells liegen. Und alles, was so mit dem Thema Schlafen, totale Entspannung, Tiefenentspannung oder auch dann, das ist die Schutzreaktion des Nervensystems, der Todstellreflex, also diese Erstarrung, das liegt eher unterhalb des Zwerchfells. Und genau, also er geht nicht ganz von Kopf bis Fuß oder dieses Nervengeflecht, aber es ist in sehr großen Teilen in unserem Körper verbreitet.
Ich hatte mal gedacht, ich habe ihn oder ich erreiche den, wenn mir manchmal übel ist,
ja.
Und dann denke ich mir, okay, ist mir jetzt übel, weil ich was Falsches gegessen habe, dann gehe ich immer in diese Atmung, 4 Sekunden ein, 2 Sekunden halten, 7 Sekunden aus. Und das mache ich dann, was weiß ich, so 4, 5 Mal. Und wenn jetzt wirklich irgendwie ein Virus dahinter stecken würde, würde ich mich nicht beruhigen können. Ja, und Gott sei Dank, bisher hat das immer funktioniert. Ist das dann der Vagusnerv, den ich da sozusagen damit beruhige?
Ja.
Okay.
Also der ist halt ein Teil dessen. Ne? Also unser Nervensystem besteht ja aus so vielen anderen Nerven auch noch. Es gibt halt eine Theorie, das ist die Polyvagaltheorie, die stützt sich sehr auf diesen Vagusnerv. Und man muss aber eben auch sagen, dass da noch viel Forschung stattfindet. Und wer weiß, was man noch in den nächsten Jahren da rausfinden wird. Und man weiß auch noch viel mehr. Das würde jetzt ein bisschen zu Wolle hier ins Wissenschaftliche abdriften.
Also wir springen mal jetzt wieder zurück zum Thema bewusst und unbewusst und mal genauer hingucken. Stichwort Prokrastination. Das ist ja letztendlich auch etwas. Wir schieben irgendetwas vor uns her, finden immer irgendwie eine Ausrede. Plötzlich ist man total müde oder hungrig. Ist da auch das Unterbewusstsein mehr am Hebel und steuert uns? Oder was ist da genau los? Was hat es damit auf sich?
Also ich würde sagen, ja. Ich will mal kurz noch zu Anfang auf dieses Thema faul sein. Also Prokrastination, dieses Wort gibt es ja noch gar, also jedenfalls wurde es noch nicht so lange so offiziell so benannt. Und früher hat man immer davon gesprochen, dass Kinder faul sind. Und das ist so ein Punkt, wo ich so denke, Faulheit gibt es eigentlich gar nicht so richtig. Also und wenn ja, muss mir mal jemand erklären, was eigentlich genau faul bedeutet. Denn wenn ich aufschiebe, prokrastiniere, dann bin ich ja auch quasi faul. So, also stelle ich mir vor, ich möchte die Studienarbeit schreiben und ich mache es einfach nicht. Ich hänge vor Netflix fest in meiner Serie und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Mal abgesehen, dass die Cliffhanger in der Serie meistens so gut sind, dass man halt, ne, also das ist so der äußere Part. Aber trotzdem habe ich ja ein Verhalten, was ich dort an den Tag lege. Und das hat halt sehr häufig mit meinem Nervensystem zu tun. Und das könnte man natürlich als faul beschreiben von außen. Aber in meinen Augen gibt es dieses Faulsein nicht. Es gibt immer einen Grund dafür, warum das so ist. So wie es für alles einen Grund gibt, also in meiner Betrachtungsweise. Und auch immer einen guten Grund. So. Und dieses Aufschieben, da kann man tatsächlich mal genauer hingucken, okay, was schiebe ich eigentlich auf? Und da mal genauer hinzuschauen, warum schiebe ich das eigentlich wirklich auf? Also habe ich wirklich einfach nur keine Lust? Oder ist es vielleicht die Angst davor, dass die Studienarbeit nicht gut genug ist? Dass danach mein Studium zu Ende ist und ich habe Angst davor, was danach passiert? Mhm. Die Wut darüber, dass ich irgendwas nicht gut ausdrücken kann? Was weiß ich, das können so viele Dinge sein. Und das sind am Ende Dinge, die sich in unserem Nervensystem niedergeschlagen haben, irgendwann mal. Also diese Angst, nicht gut genug zu sein zum Beispiel. Und das sind diese Punkte, die dann dazu führen, ganz unbewusst in uns, dass wir es nicht machen. Weil in uns dieses neuronale Muster oder das neuronale Netzwerk der Angst, nicht gut genug zu sein oder was falsch zu machen oder sonstiges, dazu führen kann, dass wir dann vermeiden, überhaupt in diese Situation zu kommen, bewertet zu werden, und dann schieben wir auf. Und das ist jetzt ein Beispiel und eine Facette, da kann es so viele andere Facetten geben. Also Aufschieberitis, Prokrastination ist ein richtig cooles Feld, wenn man merkt, dass man selber das hat, sich dann mit dem Nervensystem auseinanderzusetzen, zu gucken, okay, was sind hier für Dynamiken am Werk, wie reagiere ich eigentlich, warum reagiere ich so, warum vermeide ich das jetzt? Und sich da wirklich richtig zu hinterfragen und im Körper zu spüren, was passiert da, was wird da aktiviert, da kann man richtig cool dem Thema Prokrastination tatsächlich entgegentreten.
Ja, ich habe das mit der monatlichen Buchhaltung.
Ich glaube aber auch, dass es einfach so ein paar Sachen gibt, mein Gott, die macht man nicht gerne. Tatsächlich ist bei mir, also Umsatzsteuervoranmeldung ist manchmal was, womit ich prokrastiniere. Andere. Ja. So, weil das ist einfach, das kann ich schnell machen, ist einfach mal was, wo ich abarbeiten kann. Weißt du, muss ich nicht lange drüber nachdenken, so, und nicht kreativ sein oder irgendwas. Und dann denke ich manchmal so, wenn ich jetzt gerade ein Programm ausarbeite oder irgendwas und ich bin irgendwie nicht in der Stimmung, ach Mensch, Umsatzsteuervoranmeldung, Ende März steht die nicht gerade an, dann mache ich doch gerade die, das geht schneller. So. Und damit habe ich nicht das gemacht, wo ich meinen Fokus drauf gesetzt habe. Also das kann halt die all diese Facetten haben. Ne? Du sagst so, oh Gott, ich prokrastiniere das bis zum Schluss. Ich benutze das, um zu prokrastinieren.
Kannst du das bei meinen Aufgaben vielleicht auch Buchhaltung machen?
So fit bin ich dann da vielleicht doch nicht. Ich glaube, das können Steuerberater besser. Und Steuerberaterinnen.
Ist es dann eigentlich beim, ich glaube, das Wort heißt Präkrastinieren, dann ebenfalls so, dass da auch irgendwelche unbewussten Dinge in uns werkeln?
Genau, also Präkrastination, da geht es dann am Ende ja darum, Sachen nicht aufzuschieben, sondern sofort zu erledigen. Und das kann natürlich letztlich, ja, voll die ähnlichen Gründe haben. Zum Beispiel die Angst davor, nicht schnell genug zu sein oder die Angst davor, was zu vergessen. Es kann letztlich genau dieselben Dynamiken haben. Also, dass da irgendwelche Muster drunter liegen, die uns dazu führen, Dinge, die wir eigentlich gerade machen wollten und die uns wichtig waren, wegzudrücken und dafür aber das sofort zu erledigen, was jetzt hier gerade ansteht. Ja, und eigentlich ist es ähnlich. Es ist halt das Gegenteil. Es ist, das eine ist in die eine Richtung, ich schiebe Dinge auf. Und wahrscheinlich greifen Prokrastination und Präkrastination einfach auch häufig ineinander. Denn mit Präkrastination kann ich ja prokrastinieren, indem ich Dinge sofort erledigen will und etwas sofort machen möchte. Also sagen wir mal, ich möchte heute mein Call für nächste Woche fürs Gruppenprogramm vorbereiten. Und jetzt rufst du mich an, sagst, boah, Saskia, ich habe da ein geiles Projekt, lass uns mal das und das machen. Und ich denke mir so, oh ja, cool, das mit dem Call, naja, hatte ich irgendwie gerade noch nicht Muße zu. Also verschiebe ich mein Gruppenprogramm, also ich verschiebe nicht das Gruppenprogramm, aber ich verschiebe die Aufgabe und erlege dir damit aber sofort Dinge, die du mir so reinschmeißt in dem Fall dann. Obwohl du von mir wahrscheinlich gar nicht erwartet hast, dass ich das sofort mache. Aber es ist für mich dann so ein, ah ja, okay, cool. Ne? Und da kann sich das halt einfach, glaube ich, auch sehr stark vermischen, diese beiden Formen. Und die sind dann in dem Fall eigentlich gar nicht mehr trennbar voneinander. Ne? Mhm. Also weil das eine wird aufgeschoben, weil ich das andere sofort mache. Und es passiert uns vielleicht auch im Alltag manchmal. Man hat ja so dieses, keine Ahnung, ich will nur das Glas Wasser neben die Spüle stellen und eigentlich wollte ich gerade mit meinem Kind spielen.
Ja, aber dann räumst du erstmal den Geschirrspüler aus.
Genau. Klar. Und dann sehe ich aber die Spüle voll mit Sachen und dann muss die erstmal sauber gemacht werden. Und das spricht jetzt nicht dafür, dass ich sagen würde, das ist ein wirklich sehr reguliertes Nervensystem in dem Moment, weil wir einfach nicht mehr den Fokus haben auf das, was uns eigentlich gerade wichtig ist, sondern es ist so, der Fokus verschwimmt viel zu schnell und geht viel zu schnell woanders hin. Und dann landen wir in dieser Spüle oder in der Spülmaschine und dann ist die plötzlich wichtiger und eigentlich war uns was anderes wichtiger. Und später stellen wir fest so, ah Mist, eigentlich habe ich meinem Kind versprochen, ich wollte mit ihm spielen. Jetzt ist Abendbrotzeit, blöd.
Aber vielleicht wollte ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht mit meinem Kind wieder zum tausendsten Mal Puppen spielen.
Exakt, auch das also, kann der Fall sein. Also es kann alles sein. Deswegen gibt es auch nicht die eine Lösung dafür. Und deswegen ist es halt auch nicht, ich gehe irgendwo hin und einer sagt mir, so ist es. Sondern es liegt in meiner Verantwortung, in meiner ganz alleine, herauszufinden, was ist in mir los und was ist das da gerade? Ist es mir gerade wichtig oder vermeide ich, indem ich die Spüle sauber zu machen, zum 100. Mal Puppe zu spielen mit meiner Tochter? Na, also das ist so individuell, deswegen ist es halt auch ein Prozess. Es ist halt nichts von heute auf morgen. Und wenn man damit mal angefangen hat, also ich glaube nicht, dass es dann irgendwann mal ein Ende gibt, weil es immer wieder Situationen gibt, die einen neu herausfordern und auch neue Sachen zutage fördern.
Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sagen, okay, ich will da jetzt mal dran arbeiten, ich möchte mich mal darauf fokussieren, mal wieder so eine Verbindung herzustellen zwischen meinem Körper und zwischen meinem Verstand, sicherlich auch die ein oder anderen Kreisläufe, die immer wieder entstehen, mal zu durchbrechen. Hast du da so 2, 3 Übungen oder Tipps, wo du sagst, okay, damit könnt ihr mal anfangen und mal reinhorchen?
Also was so für den Alltag eine richtig coole Sache ist und einfach, ist, sich im Raum zu orientieren. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass unser Nervensystem darauf aus ist, dass es Sicherheit hat. Und dafür ist es wichtig, dass es weiß, dass es in Sicherheit ist. Und sagen wir mal, wir sitzen abends am Abendbrottisch und ich merke so, die Stimmung wird doller und ich bin selber kurz vorm Explodieren. Wenn man es dann noch schafft, muss wahrscheinlich ein bisschen früher sein, sich dann einfach mal im Raum zu orientieren. Das ist eine Sache, die kann man relativ unauffällig machen, also auch im Bewerbungsgespräch zum Beispiel, wenn man am Anfang aufgeregt ist. Dann dieses Aufregen führt ja dazu, dass ich keine Verbindung mehr zu mir selbst habe, dass ich nicht geerdet bin in mir und nicht mehr mit mir bin, sondern ich bin irgendwo flatterig und im Außen. Und was wird der wohl sagen? Oder was werden meine Kinder jetzt gleich hier tun am Essenstisch? Was wird gleich passieren? Sich dann einfach im Raum zu orientieren und dabei tatsächlich den Kopf zu drehen, also den Kopf mitzubewegen. Man kann das ganz langsam machen, man kann es ein bisschen schneller machen. Ich würde empfehlen, es nicht zu schnell zu machen. Und während man das tut, die Gegenstände zu benennen, die man sieht. Und dabei auch wichtig, einfach wirklich in alle Richtungen, also auch nach hinten, über die Schulter zu gucken, weil damit signalisiere ich erstmal meinem Körpersystem, meinem Nervensystem, dass es sicher ist hier. Also der Säbelzahntiger steht nicht gleich um die Ecke. Das ist ja so dieses Bild, was wir immer heranziehen. Es ist keine Lebensgefahr, aber unser System ist halt aus auf, oh oh, Gefahr, Gefahr, nöt, nöt, nöt. Und wenn ich mich orientiere und merke, ah okay, ich bin hier eigentlich gerade sicher, mir kann mein Leben nicht genommen werden. Es gibt Situationen natürlich, da habe ich Lebensgefahr und da ist es auch gut, dass unser System so reagiert. Aber das ist eine Übung, die kann ich nutzen. Oder ich zähle alle roten Gegenstände in meinem Raum.
Ja, das ist gut.
Oder alle geraden Linien, alle horizontalen Linien. Das sind so Sachen, weil dann guckt man halt auch genauer. Ach, okay, wo sind denn jetzt horizontale Linien? Dann komme ich nämlich auch zu den Fußleisten zum Beispiel und damit geht mein Kopf automatisch nach unten und mein Nervensystem kriegt halt diese Information, ach okay, es ist in alle Richtungen eine Sicherheit gegeben. Und das kann man im Übrigen auch super gut mit Kindern machen. Gerade so dieses, wenn man merkt, dass sie so aufgeregt sind, mit ihnen einfach spielerisch so eine Übung zu machen und zu sagen, los komm, wir zählen jetzt mal alle blauen Sachen hier im Raum oder alle roten. Wir zählen die auf. Wir gucken, Luftballon, Fenster, Vorhang, was weiß ich. Wir können das auch laut vor uns her sagen, dann ist das nochmal so ein bisschen mehr. Das kann man auch mit Kindern sehr gut machen. Genau, also das ist so eine Sache. Und dann, weil ich gerade das Bewerbungsgespräch angesprochen habe, auch da kann man das machen. Man kommt in den Raum hinein und orientiert sich so leicht im Raum und sieht erstmal, ah, okay, da ist der Stuhl, da setze ich mich gleich hin, da ist der PC, da ist der Tisch. Das kann helfen, das System zu beruhigen. Wenn das System natürlich so krass aktiviert ist, dann ist das schwierig. Ne? Also das muss man immer gucken. Aber es ist was man auch in guten Zuständen voll gut üben kann. Also mir geht es gerade gut und dann denke ich so, ah, jetzt übe ich das. Das ist wichtig tatsächlich, das zu machen, weil nicht immer nur auf die stressige Situation zu warten und dann kommt der Ratschlag, ja, zähl doch mal bis 10 oder atme tief durch. Ja, was ich nicht in einem entspannten Zustand hinbekomme, das kriege ich auch dann in der Stressreaktion nicht einfach so hin. Deswegen ist es wichtig, das auch im guten Zustand tatsächlich zu üben, sodass wir das in Gefahrensituationen abrufen können, dass unser System das überhaupt erstmal kennt. Und auf dieses Bewerbungsgespräch, also mir ging das früher immer so, wenn ich zum Bewerbungsgespräch war, war ich immer sehr hibbelig und konnte kaum auf dem Stuhl richtig sitzen. Und heute würde ich ganz bewusst meine Füße richtig auf den Boden stellen, also und wirklich spüren, ich habe eine Verbindung zum Boden. Und auch tatsächlich spüren, wie ich auf diesem Stuhl sitze. Also dass mein Po auf der Sitzfläche des Stuhls aufliegt und richtig diese Schwerkraft spüren. Also dass ich da gehalten bin. So, und das kann meinem System einfach auch helfen, hier wieder Sicherheit ins System zu bekommen und da entspannter zu werden. Und generell das Thema Schwerkraft spüren ist ein richtig cooles Ding. Also auch abends, man liegt im Bett, dann ist man ja häufig einfach so entspannt. Und dann mal wirklich zu spüren, wie man da liegt. Und dann merkt man nämlich auch häufig, okay, ich liege da noch gar nicht richtig. Da ist noch das angespannt oder das angespannt. Und also autogenes Training ist ja da sehr intensiv dabei. Aber einfach nur mal so diesen Impuls zu haben, ach, ich spüre jetzt mal die Schwerkraft, weil die wirkt ja immer auf uns. Und die aber wirklich wahrzunehmen, zu spüren, das kann einfach auch schon mega hilfreich sein. Aber wie gesagt, gut ist es, die Dinge zu üben, wenn es mir gut geht, um sie dann in den stressigen Situationen auch wirklich abrufen zu können. Heißt natürlich nicht, dass man es nicht in stressigen Situationen auch üben kann. Aber dann funktioniert es vielleicht nicht immer gleich. Ja. Und dann ist man so, ach, das bringt ja alles nichts. So, weißt du? Und eine Sache noch, man merkt häufig dann auch, wenn man zum Beispiel dieses Orientieren oder auch die Schwerkraftübung, man merkt dann häufig durch Kleinigkeiten im Körper, dass das jetzt gerade was macht. Also wenn wir jetzt mal die Orientierungsübung machen würden, bei mir kommt dann häufig auf, dass ich nach 1-2 Minuten anfange zu gähnen. Und das ist für mich ein Zeichen, wo ich merke, okay, da entspannt sich mein System. Oder ich seufze. Oder ich habe den Impuls, mich zu strecken und zu recken. Das sind die Momente, wo ich dann merke, ah, okay, jetzt wird es leiser im System und entspannter. So dass man halt auch ein Anzeichen dafür hat, wo man merken kann, dass das gerade hilfreich war.
Frage zum Schluss. Wir haben ja jetzt viel über Emotionen und Gefühle gesprochen, die wir und Signale des Körpers, die wir häufig ignorieren und drüber hinweg trampeln. Aber dass es eigentlich essentiell ist und wenn wir gesund und entspannt leben wollen, auch eigentlich unverzichtbar ist, genauer hinzugucken und einfach auch mal zu ergründen, warum das so ist. Es werden ja immer wieder mal so Stimmen laut, oh, da zerdenke ich ja alles und da zerrede ich ja alles. Bin ich denn, wenn ich hinter jedes Nervenzucken, du hattest vorhin den kleinen Piekser unterm Arm gesagt, oder was weiß ich, die Nase kribbelt oder der große Zeh fängt an zu jucken, keine Ahnung. Wenn ich auf jedes dieser Signale höre, werde ich da nicht zur Mimose? Packe ich mich da nicht in Watte, um da ganz kritisch zu fragen?
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja.
Okay.
An dieser Stelle möchte ich sagen, das ist nicht meine Meinung. Aber ich weiß genau, dass es genau solche kritischen Stimmen gibt. Früher war ich genauso. Mhm. Genau das waren meine Aussagen. Mhm. Ich sehe das heute anders. Ich erlebe es anders. Ich merke, wie ich mich anders fühle. Mhm. Aber ich stelle ja auch die Fragen, die sich vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin stellt.
Das war auch direkt mein Gedanke, dass du das nicht so sagen würdest jetzt. Würdest du denn von dir selber sagen, dass jetzt, wo du mehr fühlst, im Gegensatz zu früher, wo du es anders gesehen hast, du eine Mimose bist?
Überhaupt nicht. Ich fühle mich sehr viel gestärkter. Mhm. Ich finde, ich gehe viel achtsamer mit meinen Mitmenschen um, mit meinen Kindern. Ich bin da auch sehr, sehr stolz darauf, dass ich Situationen anders löse mittlerweile. Und ich merke, bei mir kommt halt so eine Energie, so eine ganz tolle Energie in mir hoch, wo ich merke, ich strahle. Mhm. Und ich bin da auch stolz drauf, dass ich mittlerweile mehr auf mich höre. Ja?
Da hast du doch schon die Antwort, oder? Was wollen wir denn mehr als strahlen? Also es gibt es bestimmt immer wieder. Und es werden uns immer wieder Menschen begegnen, die weniger fühlen und so weiter. Und ich habe manchmal auch, ich hatte das gerade vor 3 Wochen oder so, hatte ich so einen Moment von so, oh, ey, geh mir mit dem Körper weg, ich will nicht mehr fühlen. So. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wie mich das beschäftigt hat, weil ich weiß, wie wichtig das ist und weil ich weiß, wie oft es mir hilft. Aber auch da einfach zu gucken, dass man da nicht ins andere Extrem rutscht, ist schon wichtig. Also ich hinterfrage jetzt nicht jeden Tag 24 Stunden alles, was in meinem Leben gerade passiert, mit einem Körpergefühl. Na, das schaffe ich jetzt zeitlich wahrscheinlich auch nicht. Und das würde uns auch tatsächlich, glaube ich, wieder auf eine andere Weise ziemlich kirre machen. Und dann dazu führen, ja, wahrscheinlich wieder zu einer anderen Reaktion im Nervensystem, das so, oh Gott, ich muss fühlen. Und das klingt ja schon wieder nicht gesund so. Und deswegen, es darf halt eine Balance sein. Und es dürfen auch einfach mal Sachen passieren, die einfach cool sind, weil sie cool sind. Und es darf auch passieren, dass wir mit unseren Kindern meckern und schimpfen. Also wir sind Menschen mit menschlichen Körpern und das sind menschliche Reaktionen. Und es wäre jetzt fatal zu glauben, dass nur weil wir anfangen zu fühlen, plötzlich alles perfekt ist und wir, ja, wer sind wir denn dann? Wie sind wir denn dann, wenn wir perfekt sind? So, also deswegen, es darf eine gute Balance auch da an der Stelle sein. Es ist wie immer irgendwie nicht zu viel und nicht zu wenig, aber halt ein Bewusstsein zu schaffen, weg von du mit deinem Gefühlskram hin zu, ich kann ja mal hingucken, was könnte denn das sein? Und damit einfach diese Handlungsfähigkeit zu erlangen, die du gerade im Prinzip selbst beschrieben hast in deiner Schilderung von dir selber, dass du einfach wieder mehr Energie hast, dass du strahlst, dass du stolz bist. Und nichtsdestotrotz, und dann kannst du nämlich auch die Momente, in denen das mal nicht so ist, wieder viel besser halten und für dich auch viel besser einsortieren. Denn wenn wir einmal in diesem Strudel sind, ich nehme nochmal das Mecker- und Schimpfbeispiel, wir meckern und schimpfen und es passiert. Danach haben wir Schuldgefühle und werten uns selber ab, weil wir haben es wieder nicht richtig hinbekommen. Daraus kann ich keine Energie schöpfen aus der Sache. Und das führt dazu, dass der nächste Punkt, den mein Kind macht, wieder zu meckern und schimpfen. Also das geht dann immer schneller und diese Spirale dreht sich immer weiter und weiter. Aber mit dem, dass wir ein Bewusstsein haben, können wir viel öfter aus der Sache aussteigen oder gar nicht erst in diese Spirale einsteigen. Heißt aber nicht, dass es uns nicht trotzdem manchmal passiert, weil einfach zu viel gerade ist. Aber dann wissen wir mit unserem Bewusstsein, hey, ich habe die Möglichkeit, anders zu handeln. Ich habe die Möglichkeit, Lösungen zu finden, die mir gut tun und wieder auf ein anderes Level zu kommen. Aber dazu kann halt auch einfach was Unbeschwertes gehören, wo ich nicht immer zu hinterfragen muss, wie habe ich mich jetzt dabei gefühlt. Ja. Aber das Gefühl kann halt überall sein. So der Piekser unterm Arm kann halt manchmal genau das sein, was gerade der Hinweis ist. Und ich glaube, wir haben auch gar nicht die Kapazität, alles zu spüren, was in unserem Körper los ist. Das ist so viel. Wenn man mal anfängt zu spüren, dann stellen wir mal fest, was da alles so los ist. Das würde man gar nicht schaffen.
Also zumindest als Eltern hätte man diese Zeit nicht unbedingt.
Ich glaube, die hätte keine dieser Welt.
Also mein Fazit ist, unser Körper ist mehr als nur ein Transportmittel unseres Kopfes.
Oh, das auf jeden Fall.
Also definitiv mein Learning. Ich mache weiter damit zu gucken, wenn mich irgendwas stört, zwickt, ich wieder mal über meine Kräfte hinausgehe. Und irgendwann wird das sicherlich schneller funktionieren. Und vor allem, und den Ratschlag gebe ich allen, den Tipp, seid lieb mit euch. Genau. Wenn ihr es mal nicht gepackt habt und es wieder den Stress in der Familie gibt. Ja.
Ne? Ja, shit happens.
Na, Konflikte gehören dazu. Und
sei sanft mit euch, weil Selbstverurteilung und noch einen draufgeben, sich selbst, bringt einfach nichts. Führt nur dazu, weniger Energie zu haben und dann wieder in irgendwas einzusteigen und dann in so einen Strudel zu kommen.
Ganz genau.
Aber trotzdem genauer hinzugucken.
Genau. Genau hingucken, lieb sein und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Saskia.
Ich danke dir, Mareike. Vielen Dank fürs Gespräch. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Mir auch. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss. Dir. Ciao.
Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.